Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
Hi Xaver.
Hi.
Ich gehe mal ganz kurz zurück in die Geschichte. Bei den 68ern, da dachten ja irgendwie alle, dass der sexuellen Befreiung jetzt eigentlich gar nichts mehr im Weg steht und alle machen können, was sie wollen. In deinem Artikel geht es jetzt aber eher in erster Linie um die Nachfahren der 68er. Haben wir da irgendwie was vermasselt?
Ich würde sagen, wir haben da nichts vermasselt, sondern wir haben einfach eine völlig neue Welt, mit der wir zurechtkommen müssen und deswegen Phänomene und Probleme, mit denen die 68er noch gar nichts zu tun hatten.
Also sagst du gar nicht, das ist jetzt nicht unbedingt eine Rebellion oder eine klassische gegenläufige Bewegung zu unserer Elterngeneration oder so?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher einfach eine Reaktion auf eine sich veränderte Umgebung, die natürlich ganz viel mit dem Internet zu tun hat. Und damit, dass man einfach sehr viel früher mit Sachen in Kontakt kommt, mit denen man früher erst sehr viel später in Kontakt gekommen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, es geht ja nicht nur um technische Veränderungen, sondern auch um gesellschaftliche Veränderungen. Also, dass gewisse Vereinbarungen, die zwischen Männern und Frauen bestanden haben, hinterfragt werden auf einmal. Was man da deutlich an der MeToo-Debatte zum Beispiel gesehen hat.
Okay, also um das irgendwie nochmal ein bisschen beispielhaft zu sagen, wir kommunizieren jetzt irgendwie über WhatsApp, über Telegram, Facebook meinetwegen, Instagram, Tinder, was auch immer da ist. Man kann ja vermutlich sehr schnell und einfach Leute kennenlernen, aber so einfach ist es dann vielleicht am Ende doch nicht.
Genau, so einfach ist es dann am Ende doch nicht, weil das natürlich auch ein bisschen ein Trugschluss ist. Nur weil man jetzt über Tinder leicht jemanden anschreiben kann, heißt es erstens mal nur nicht, dass man den auch wirklich trifft, weil das Treffen findet ja dann doch in der realen Welt statt und es ist einfach klar, also Tinder sagt das auch selbst, dass viele Begegnungen auf Tinder gar nicht zu einem Treffen führen und angenommen, man trifft sich dann tatsächlich, ist man teilweise auch einfach überfordert von dieser Situation, dass man jetzt eben doch mit jemandem 1:1 gegenüber sitzt und gar nicht so richtig weiß, was man da jetzt machen soll.
Und gesellschaftlich meinst du vor allem, dass sich Rollenbilder verändert haben?
Das würde ich auch sagen, dass gerade Frauen mehr angefangen haben, irgendwie zu hinterfragen, was sie da eigentlich machen, ob sie den Sex, den sie haben, eigentlich wirklich haben wollen oder ob das eher was ist, von dem sie denken, sie wollen es, aber wenn sie wirklich ehrlich sind, wollen sie es gar nicht. Und da auch ein bisschen selbstbewusster geworden sind, was wiederum Männer durchaus ein bisschen irritiert.
Ich denke jetzt immer, irgendwie geht es ja bei dem Ganzen vor allem um die Suche nach der, ja, ich sag's jetzt einfach mal, unverfälschten, natürlichen Sexualität, die es ja irgendwie nicht gab, als Sex komplettes Tabuthema war und nur sehr selten oder vielleicht kurz zwischen Ehepartnern stattfinden durfte. Aber die gibt's jetzt auch nicht, weil es heißt, man sollte am besten ständig unglaublich guten Sex haben, der vielleicht aussieht wie im Porno oder wie woanders. Meinst du, wir kommen auf der Suche als Gesellschaft voran oder irren wir da jetzt einfach irgendwie nur zwischen perfekt und gar nicht umher?
Also ich glaube schon, dass wir insgesamt vorankommen. Ich glaube, dass dieser nostalgische Blick zurück immer nicht so richtig zutrifft. Also ich glaube, wir sind alle heute schon freier, als wir es vor 30 Jahren noch waren. Aber es ist halt dann auch nicht so super, wie man es oft glaubt. Also ich habe mit der Wissenschaftlerin Sandra Konrad zum Beispiel gesprochen, die die interessante These aufstellt, dass junge Frauen heute nicht freier sind als früher, beziehungsweise anders unfrei, weil während früher es eher so war, dass Sex verpönt war, ist heute das neue Dogma sozusagen möglichst offen und krass und viel Sex zu haben und dass das wiederum Druck ausübt. Und das ist, glaube ich, eine ganz typische Bewegung, die auf viele Bereiche unserer heutigen Gesellschaft zutrifft, dass vermeintliche Freiheiten umgedreht werden in einen neuen Imperativ und man dem dann hinterherhecheln muss. Das ist auch das, was mir zum Beispiel eine Sexshop-Betreiberin, eine feministische Sexshop-Betreiberin in Hamburg gesagt hat, dass da durchaus auch Leute in ihren Shop kommen, die die Sachen wollen, wo sich dann nachher herausstellt nach einem Gespräch, dass sie die eigentlich gar nicht haben wollen oder machen wollen, aber die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen das jetzt mitmachen.
So ähnlich ist es vielleicht auch in Sachen offene Beziehungen oder so, ne? Eigentlich wollen das gerade irgendwie alle, aber man hat dann am Ende doch das Gefühl, eigentlich will es immer nur einer in der Beziehung und es fühlen sich alle Leute irgendwie unter Druck gesetzt, das auszuprobieren.
Das ist genau eine ähnliche Sache, glaube ich auch, dass da sehr viel drüber geredet wird und auch sehr viel drüber geschrieben wird und jeder kennt in seinem Bekanntenkreis vielleicht jemanden, der das irgendwie mal ausprobiert hat. aber meistens sind das dann doch eher kurzweilige Sachen. Und es gibt dann meistens mindestens einen in dieser 3- oder 4-Ex-Beziehung, der vielleicht gar nicht so damit glücklich ist und das aber aus Gruppenzwang oder so oder aus gesellschaftlichem Druck das Gefühl hat, er muss da jetzt mitmachen, um auch cool zu sein.
Jetzt hast du eben ja schon Sexspielzeug angesprochen, weil du eben in einem feministischen Sexshop in Hamburg warst. Jetzt ist ja der Zwiespalt irgendwie, dass diese freie Verfügbarkeit jeglicher Sexspielzeuge und so weiter irgendwie auch zu Recht positiv besetzt ist, weil kein Verbot, keine Repression und so und ne, wir beschäftigen uns vielleicht alle damit oder auch nicht. Glaubst du denn, dass vielleicht eher die Aufklärung über diese ganzen Geschichten und auch vielleicht über die negativen Seiten ein bisschen zu kurz gekommen ist?
Das ist, glaube ich, eines der ganz wesentlichen Probleme, weil natürlich, also Beispiel Sexspielzeuge, das ist erstmal was total Gutes, dass sich damit beschäftigt wird, dass man die Möglichkeit hat, seinen eigenen Körper kennenzulernen besser. Haben mir alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gesagt, mit denen ich gesprochen habe, es waren einige, haben gesagt, dass das ein Riesenvorteil ist gegenüber von früher, gerade für jüngere Frauen, die früher oft gar nicht wussten, was ihr Körper eigentlich so macht, wenn man Sex hat. Und die das jetzt besser kennenlernen können, auch für junge Männer, die ein bisschen die Scham vor ihrem Körper verlieren können dadurch. Aber es wird halt einfach nicht thematisiert, so weder in der Schule, in der Aufklärung, noch zu Hause. Und wenn man sich sozusagen Pornos auch im weitesten Sinn als Aufklärung sieht, weil das nun mal halt die Art und Weise ist, wo man zum ersten Mal Sex sieht, in den meisten Fällen, dann wird da ja auch nicht realistisch darüber geredet oder realistisch irgendwas gezeigt, sondern das sind dann total verzerrte Darstellungen. Das heißt, das drüber reden und das drüber Bescheid wissen könnte da schon sehr, sehr viel helfen.
Das heißt, es gibt ja immer wieder, wird gesagt, dass dieser alltägliche Pornokonsum vor allem von Jugendlichen das Verhältnis zu Sex ganz schön ja auf den Kopf stellt, weil eben das Bild total unrealistisch ist, was da geprägt wird. Aber du sagst jetzt eigentlich, ist das Pornoschauen gar nicht das Problem, sondern vielmehr, dass wir einfach nicht drüber reden.
Genau, also ich glaube, ich halte nichts davon, das zu verteufeln, Pornos zu gucken. Das sagen mir eigentlich auch alle Leute, mit denen ich gesprochen habe. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem, dass man jetzt vermehrt Pornos guckt. Das Problem ist, dass man das nicht so gut einordnen kann, weil eben darüber nicht gesprochen wird und dass es immer noch schambehaftet ist. Und natürlich ist ein exzessiver Pornokonsum jetzt auch nicht so gut. Also wenn ich jetzt jeden Tag mehrere Stunden Pornos gucke, dann ist das auch, kann man da, also manche sagen, das kann man dann auch als Krankheitsbild bezeichnen. Und Pornosucht ist auch was vermehrt behandelt wird von Therapeuten. Aber das trifft ja nicht auf viele zu, das ist wirklich eine Minderheit. Aber dieses viele Porno gucken, was die meisten Jugendlichen machen, schon mit 12, 13, 14 Jahren, muss überhaupt kein Problem sein, solange man es einordnen kann. Und da wird aber eben zu wenig getan.
Und Porno ist ja vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt gleich Porno, wo du eben gerade die gesellschaftliche Veränderung angesprochen hast. Das zeigt sich ja durchaus auch in Pornofilmen, ne? Dass es zum Beispiel feministische Pornofilme gibt mittlerweile.
Genau, da tut sich natürlich in der großen Masse, kommt das noch nicht an. Also wenn man auf die großen Portale guckt, dann sucht man da eher vergebens nach feministischen oder queeren Pornos oder Pornos, die irgendwie andere Geschichten erzählen wollen oder überhaupt Geschichten erzählen wollen. Aber in der Nische ist das immer mehr vorhanden. Also die Nische wird größer, kann man auf jeden Fall sagen.
Jetzt hast du dich ja mit dem Thema beschäftigt, weil eben die Generation, um die es da hauptsächlich geht, immer weniger Sex hat. Und ich glaube, es war das Beispiel, mittlerweile sind 7 von 10 Männern zwischen 18 und 30, die sagen, ich habe irgendwie in dem letzten Jahr Sex gehabt und vorher waren es 9 von 10. Stimmt das?
Genau, so war die Zahl in Deutschland aus einer Studie von 2016. Und in den USA gibt es neuere Studien, die eigentlich zu demselben Ergebnis kommen. Also, dass sich die Zahl derer, die keinen Sex hatten, bei den Frauen verdoppelt und bei den Männern verdreifacht hat. Und das ist schon eine Steigerung, die einem natürlich zu denken gibt. Und die in Amerika zu einer ziemlich großen Diskussion geführt hat. Und das schwappt jetzt auch langsam über nach Deutschland.
Was machen wir denn jetzt mit dieser Generation? Können wir da noch irgendwas retten, eben mit Aufklärung, indem wir eben das Thema viel mehr auf die Tageskarte packen, sage ich jetzt mal, oder scheitern wir daran? Brauchen wir irgendwie sowas wie so eine sexuelle Resozialisierung? Was meinst du?
Also erstmal muss man dort diese Beobachtung, okay, Jugendliche und junge Erwachsene haben heute weniger Sex als früher, ist ja erstmal kein Problem. Das muss man ja gar nicht problematisieren. Es kann ja auch einfach sein, dass zum Beispiel, dass man auf den Sex, den man nicht haben will, verzichtet. Und dann hat man halt automatisch weniger. Und das kann ja durchaus was Positives sein, wenn man selbstbestimmter Sex hat. Das heißt, erstmal muss man, glaube ich, vorsichtig sein, da direkt ein Problem draus zu machen. Und ja, dann gibt es natürlich einen Haufen Probleme, eben schon angesprochen, Pornokonsum oder irgendwie merkwürdiges Verhältnis zum eigenen Körper durch Instagram zum Beispiel. Da ist aber überhaupt nichts verloren oder so, im Gegenteil. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es heute immer noch alles besser ist als früher, aber natürlich eigentlich, man muss halt mit neuen Problemen sich auseinandersetzen. Und da liegt die Arbeit hauptsächlich, glaube ich, in den Schulen tatsächlich und ja, im Endeffekt auch bei den Eltern, die jetzt keine so merkwürdigen Aufklärungsgespräche führen müssen, wie man es immer in Büchern kennt und die eigentlich niemand erlebt hat jemals, aber die halt das Gefühl vermitteln müssen ihren Kindern, dass erstmal alles in Ordnung ist und dass man nicht sich schämen muss für irgendwas. Das ist immer noch ein Problem heute.
Und dass Sex eben auch einfach was völlig Natürliches ist. Dann ist das Resümee doch gar nicht so negativ wie das Zitat, was wir hier am Anfang vorgelesen haben.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass diese vermehrte Auseinandersetzung damit, die verunsichert natürlich, weil das immer verunsichert, wenn man sich beginnt, mit was kritisch auseinanderzusetzen. Aber am Ende kann da, glaube ich, was sehr, sehr Gutes dabei rauskommen. Nämlich, dass man selbstbestimmter und selbstbewusster und damit auch besseren Sex hat als früher.
Deinen Artikel, Xaver, Sex heißt der, den gibt es natürlich zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus. Und wir haben hier über die Arbeit an deinem Artikel gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Und in der nächsten Folge Zeit Campus, beziehungsweise vielmehr ab der nächsten Folge Zeit Campus zum Hören, werde dann nicht mehr ich hier sitzen und mit den Zeit Campus Autorinnen und Autoren sprechen, leider. Denn ich gebe das Ruder ab an meinen Kollegen Jonas Junak, der das sicherlich genauso gut und vielleicht sogar noch viel, viel besser als ich hier machen werde. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem wieder ein und empfehlt auch gerne den Podcast weiter an eure Freunde und Freundinnen, falls der euch gefällt. Und wenn ihr bei Apple Podcast hört, dann lasst uns doch gerne auch ein paar Sterne da. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und sage ciao, bis demnächst.
Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.